Herzlich willkommen. Das Körbchen habe ich nur deshalb mitgebracht, um zu zeigen, wie wunderbar vorbereitet und Corona-fähig dieser Empfang ist. Jeder, der das Wort ergreifen wird, hat ein eigenes Körbchen mit einem eigenen Mikrofon. Und so sind wir alle ganz sicher und gut versorgt. Dankeschön dafür. Deus vult servatam naturam non extinctam. Mit diesem schönen lateinischen Satz von Martin Luther begrüße ich Sie im Namen der drei evangelischen Kirchen, der lutherischen, der reformierten und der methodistischen zum heutigen Reformationempfang. Und mit diesem Satz sind wir schon mitten im Thema. Gott will eine bewahrte Natur, nicht eine ausgelöschte, hat Luther gemeint. In Luthers Theologie gibt es keine Naturvergötterung. Von der Natur wird auch durchaus kritisch gesprochen. Sie wird auch als Bedrohung wahrgenommen, was uns in diesen Zeiten der Corona-Pandemie mehr als nachvollziehbar erscheint. Doch es gibt auch keine Entfremdung von der Natur. Gott will eine bewahrte Natur. Der Mensch ist eingesetzt als Haushalter Gottes, wie Jean Calvin das formuliert, in Demut vor dem Schöpfer und in Dankbarkeit für die Schöpfung. Was können die Kirchen und Religionsgemeinschaften angesichts der Erderhitzung, der drohenden Klimakatastrophe für einen Beitrag leisten? Darauf versucht der Reformationsempfang heute eine Antwort zu geben. Ich freue mich da auf die Erwartungen, mit denen uns Frau Bundesministerin Leonore Gewessler konfrontieren wird und auf die Einschätzungen von vier Expertinnen mit unterschiedlichen religiösen, konfessionellen und gesellschaftlichen Hintergründen, die aber eines verbindet, und das war uns wichtig, wie wir sie eingeladen haben. Sie sind alle so jung, dass sie den Erfolg oder das Scheitern der derzeitigen Klimapolitik noch selbst erleben werden. Was können nun wir als evangelische Christinnen und Christen in die Debatte einbringen? Zum Ersten den Glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Nach der Erfahrung der Sintflut, dass die Welt ja schon einen Untergang des Lebens hinter sich hatte. Während aller Tage der Erden sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals ausbleiben, so lautet das Versprechen, das Gott nach der Sintflut gibt. Nach der Katastrophe bekehrt sich Gott und bekennt sich zu einem, ja, Ökosystem im Gleichgewicht. Das Gleichgewicht der Schöpfung ist ein Wert in sich. Und sich für die Bewahrung des ökologischen Gleichgewichts einzusetzen, wird mit der wachsenden Macht auch der Zerstörungsmacht des Menschen umso dringlicher. Es ist Teil der Verantwortung des Menschen in der Schöpfung und Teil des Auftrags, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Gleichzeitig können wir darauf vertrauen, dass es nicht an uns liegt, die Welt zu retten, Gottes Zusage trägt. Zum Zweiten ist es eine gut evangelische Tradition, in Freiheit Verantwortung für diese Welt zu übernehmen. Deswegen ist es auch für uns heute keine Belastung, unter Corona-Schutzbedingungen miteinander zusammenzukommen und zum Beispiel Masken zu tragen. Martin Luther hat angesichts der Pestepidemie 1527 in Wittenberg geschrieben: So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und es abwehre, nämlich die Pest. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arzneien geben und nehmen, Orte und Personen meiden, wenn man mich nicht braucht, damit ich mich selber nicht vernachlässige und dazu durch mich viele andere vergiftet und angesteckt werden und ihnen so durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes entsteht. Wir tun das also in Freiheit zum Schutz unserer Nächsten. Und so verhält es sich auch mit der Klimagerechtigkeit. Damit die Politik die nötigen Maßnahmen setzt, braucht es Signale der Bürger und der Bürgerinnen an Sie. Wir wollen Klimagerechtigkeit und wir sind bereit, dafür etwas zu tun und unsere Lebensweise zu ändern. Das ist eine gut evangelische Tradition, in Freiheit Verantwortung zu übernehmen. Und ein letztes noch, was wir einbringen können. Die große Macht der Menschheit in dieser Klimakatastrophe Natur zu verändern, steht in einer großen Spannung zu dem Gefühl, als Einzelne doch so wenig tun zu können. Der eigene Beitrag zum Klimaschutz kann ja nur verschwindend gering sein, wenn wir uns die Dimensionen vor Augen führen. Das bremst die Motivation. Und diese Haltung ist nachvollziehbar. Aber wir können ja entschieden entgegentreten an diesem Tag der Erinnerung an die Reformation, gerade aus der evangelischen Zuversicht heraus. Christinnen und Christen sind es ja gewohnt, sich für etwas einzusetzen, bei dem die Kraft eines einzelnen Menschen kaum ins Gewicht zu fallen scheint. Es ist uns doch zugesagt, ihr seid das Salz der Erde und Gott ist in den Schwachen mächtig. Und gerade für uns Evangelische in Österreich war die kleine Zahl nie für eine Ausrede gut, sondern immer nur Ansporn, als Minderheit in der Diaspora das Nötige zum Wohlergehen des Ganzen beizutragen. Das heißt auch, wir müssen nicht darauf warten, bis uns politische Regelungen dazu zwingen, Verantwortung zu übernehmen, sondern wir können selbst Verantwortung für den eigenen ökologischen Fußabdruck, für die persönlichen CO2-Emissionen, aber auch für den CO2-Verbrauch unserer Pfarrgemeinden, kirchlichen Gebäude und Organisationen unseres Verkehrs zu übernehmen. Wir wollen hier Vorreiter sein und nicht Nachzügler. Deswegen arbeiten die evangelischen Kirchen auch intensiv an einem Klimaschutzkonzept. Was erwartet sich aber die Politik von den Religionsgemeinschaften? Das werden wir gleich hören, wenn die Ministerin den Raum betritt. Und das ist so genau abgestimmt, dass das genau in diesem Moment passiert. Das kann man nicht planen, sondern so etwas ergibt sich. Sie nimmt noch ihre Tasche, rüstet sich, um hier hereinzukommen. Aber dann wird sie es uns erzählen. Die Fragen wird die Ministerin, und den Titel sage ich noch vorher, weil der ist so lang, dass sie gut Zeit hat, hereinzukommen, für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie beantworten. Danach werden vier junge Frauen ihre Anfragen an die Politik, an die Zukunft stellen, wie sie den Bewusstseinswandel einschätzen. Ein bisschen dauert es noch. Aber ich sehe das, was Sie nicht sehen, weil das hinter Ihnen ist, dass die Frau Bundesministerin Leonore Gewessler gerade den Raum betritt und wir sie sehr herzlich begrüßen. Noch ein paar Sekunden zur Erholung. Wir haben schon begonnen, weil wir auch wissen, dass die Frau Bundesministerin einen sehr engen Zeitplan hat. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass das doch noch möglich war in diesen wirklich wilden Zeiten. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Leonore Gewessler stammt aus St. Marein bei Graz. Wie ich noch klein war in Graz, hat das St. Marein am Bickelbach geheißen, was viel charmanter war. Ich weiß nicht, warum man das umbenannt hat, wahrscheinlich durch die Gemeindezusammenlegung. Und sie hat ganz zu Beginn ihrer Amtszeit spontan zugesagt und auch zu Beginn meiner Amtszeit, wo wir alle noch nicht wussten, unter welchen Bedingungen jetzt Veranstaltungen stattfinden müssen. Also herzlich willkommen, ich hoffe, du hast dich schon ein bisschen erholt und darf dich um deine Worte bitten. Danke.